Deutschlandfunk Kultur Literatur mit Dorothea Westphal.
Träume sind Schäume, heißt eine Redewendung. Sigmund Freud wiederum fand in Träumen den Schlüssel zu unserem Unterbewusstsein. Doch wie ist der moderne Forschungsstand zu diesem rätselhaften Phänomen? Warum wir uns damit in dieser Ausgabe von Literatur und Wissenschaft befassen? Träume spielen in dem neuen Roman von Melanie Rabe, Der längste Schlaf, eine große Rolle, die Hauptrolle eigentlich, und zwar ganz besondere Träume. Träume, die in die Zukunft weisen und auf unheimliche Weise sogar bisweilen in die Realität hineinschwappen. Ja. Mit Schlaf und vor allem mit Träumen befasst sich der Psychologe und Traumforscher Professor Michael Schredl. Er ist der Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Ganz herzlich willkommen Ihnen beiden, Melanie Rabe zugeschaltet aus Köln und Professor Schredl zugeschaltet aus Mannheim.
Ich freue mich, danke für die Einladung.
Ja, hallo.
Melanie Rabe ist nicht nur eine erfolgreiche Krimi-Autorin, deren Romane in etlichen Ländern veröffentlicht wurden. Ihr drittes Buch, Der Schatten, wurde als sechsteilige Fernsehserie verfilmt. Sie hat auch Sachbücher über Lady Gaga und zum Thema Kreativität geschrieben. Und sie produziert seit 5 Jahren zusammen mit Laura Kampf den Podcast Rabe und Kampf. In ihrem neuen Roman Der längste Schlaf heißt die Hauptfigur Mara Lux. Sie ist Neurowissenschaftlerin und forscht vorrangig zum Thema Schlaf. Das passt, denn sie selbst leidet seit Jahren an Schlaflosigkeit. Frau Rabe, kennen Sie selbst das Problem? Auf Ihrer Website habe ich gelesen, dass Sie vor allem nachts Ihre Bücher schreiben.
Ja, ich habe vor allem früher vorrangig nachts meine Bücher geschrieben, als ich noch viele andere Jobs hatte. Jetzt habe ich einen Schreibraum und ein etwas geregelteres Leben, aber oft bin ich nachts wach. Ich schlafe immer mal schlecht und so ein paar Dinge habe ich tatsächlich meiner Hauptfigur von mir mitgegeben. So ein paar Träume, ein paar Dinge aus meinem eigenen Erleben.
Der längste Schlaf ist ein spannender Roman, aber es ist kein Krimi. Auch Ihr letzter Roman, Die Kunst des Verschwindens, in dem Sie dem Phänomen der Seelenverwandtschaft nachgehen, war das nicht? Haben Sie sozusagen das Genre gewechselt?
Ja, vielleicht habe ich es gewechselt oder zumindest das Genre für mich so ein bisschen erweitert. Also ich habe neue Elemente dazugenommen, ich gebe meinen Figuren mehr Raum. Aber so ganz habe ich mich vom spannenden Erzählen nicht abgewandt. Dafür macht es einfach viel zu viel Spaß beim Schreiben.
Wie gesagt, der Roman ist auch sehr spannend. Warum eigentlich dieser Titel, Der längste Schlaf, wenn Mara, die Hauptfigur, doch chronische Schlafprobleme hat und gar nicht schlafen kann?
Ja, stimmt. Das klingt erstmal ein bisschen paradox. Tatsächlich habe ich mich für diesen Titel entschieden, weil ich finde, dass er ein ganz klein bisschen an den Tod erinnert. Also in meiner Vorstellung ist der allerlängste Schlaf der Tod. Und im Buch geht es natürlich ganz viel um Schlaf, um Schlaflosigkeit, um Träume. Aber natürlich hat jedes halbwegs reichhaltige Buch viele Themen. Und der Tod ist definitiv auch ein Thema in meinem Buch.
Professor Michael Schredl ist einer der führenden Schlaf- und vor allem Traumforscher. Er hat Aufsätze und Bücher zum Thema Träume publiziert und das neueste Buch hat den Titel Träume besser verstehen, eintauchen in die Kreativität der Nacht und ist als Book on Demand erschienen. Wie sind Sie, Herr Schredl, zur Traumforschung gekommen?
Das ist eine lange Geschichte, weil es auch schon vor vielen Jahren stattgefunden hat. Ja, ich habe in meinem ersten Studium Elektrotechnik studiert und mich für psychologische Autoren interessiert. Und mein Favorite war Erich Fromm. Und er hat ein Buch geschrieben zum Thema Traum. Träume, Mythen und Märchen und umgekehrt. Und das hat mich interessiert. Und damals habe ich mich gar nicht an Träume erinnert. Und da habe ich angefangen, Traumtagebuch zu schreiben. Und habe tatsächlich meine Traumerinnerung verbessert und das Thema habe ich so erfasst, dass ich dann angefangen habe, Psychologie zu studieren und bin dann eben auch mit Glück und einigen Umwegen dann im Schlaflabor bei uns gelandet und schon sehr lange auf dem Gebiet der Traumforschung aktiv. Aber ich bin auch im schlafmedizinischen Bereich tätig und auch in der Erwachsenenbildung. Also ich habe auch Traumseminare und ähnliche Sachen gemacht.
Sigmund Freuds Buch Die Traumdeutung gilt als grundlegendstes Werk der Psychoanalyse. Welche Rolle spielt Freuds Traumdeutung eigentlich in der Forschung heute?
Also man muss ein bisschen unterscheiden. Freuds Traumdeutung ist ja nicht so ein Forschungsbuch, sondern eher ein Psychotherapiebuch. Also Freud war der Erste, der tatsächlich Psychotherapie gemacht hat und Träume waren eines seiner Werkzeuge, um mit den Personen auch ins Gespräch zu kommen über die Themen, die wichtig sind. Was die Forschung angeht, ich habe tatsächlich einen Kollegen, der arbeitet an der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin. Es gibt auch Forschung zu Psychoanalyse. analytischen Traumtheorien. Aber der Schwerpunkt der Traumforschung liegt natürlich A im neurowissenschaftlichen Bereich, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, weil die mehr das Gehirn untersuchen und nicht das Bewusstsein. Und in der psychologischen Traumforschung natürlich, zu der ich gehöre.
Und was besagt die, dass Träume und das wache Leben irgendwie zusammengehören?
Na, wir sprechen heute eben nicht mehr von unbewussten Dingen, sondern wir sprechen von einem Traumbewusstsein, weil wenn man sich daran erinnern kann, sind ja die Träume sehr lebhaft und auch gut erinnerbar. Da ist nichts unbewusst oder verschleiert. Und wir gucken halt gerne, was haben die Trauminhalte mit dem zu tun, was die Person auch tatsächlich tagsüber beschäftigt. Und das ist so ein bisschen eine unterschiedliche Stoßrichtung, weil wir eben direkt Zusammenhang zwischen Wach und Traum untersuchen.
Frau Rabe, Ihre Hauptfigur, Professor Dr. Mara Lux, hat in London und in den USA studiert und hat jetzt eine Professur in London. Das ist ja ein sprechender Name, Lux, lateinisch das Licht. Warum gerade dieser Name?
Ich wollte meiner Hauptfigur einen Namen geben, den es tatsächlich gibt und der nicht sofort als sprechender Name vielleicht auffällt und der vor allem ambig ist, der zwiegespalten ist. Lux ist der ein bisschen offensichtlichere Teil. Ich finde den Namen sehr schön und ich wollte, dass das Buch auch eine gewisse Helligkeit hat, obwohl es sich auch mit düsteren Themen auseinandersetzt. Und im Buddhismus gibt es eine dunkle Seite und die heißt Mara, was ich ganz spannend finde, weil ich das nie mit diesem Namen verbunden habe, aber irgendwie bei der Recherche darüber gestolpert bin. Und deswegen habe ich meiner Hauptfigur einen Namen verpasst, der Licht und Dunkel in sich trägt.
Diese Mara trägt am liebsten Jeans und ein weißes T-Shirt und der rote Lippenstift ist ihr Markenzeichen. Was hat sie an dieser Figur gereizt und an der Tatsache, dass sie eben nicht schlafen kann?
Ich wollte, dass es eine super zwiespältige Figur ist, die gefangen ist zwischen ihrem eigenen Pragmatismus, ihrem eigenen Drang, Kontrolle zu erlangen über ihr Leben und die das aber nicht schafft, weil ihr permanent merkwürdige oder sogar unheimliche Dinge zustoßen. Und die Tatsache, dass sie so ein bisschen, man kennt das von Steve Jobs oder anderen Leuten, die immer dasselbe tragen, dass sie so eine Garnitur hat, die sie jeden Tag trägt. Sie hat irgendwie 10-mal die gleiche Hose im Schrank, 18-mal das gleiche T-Shirt, 3-mal den gleichen Blazer. Das ist natürlich auch ein Versuch, Kontrolle zu gewinnen, sich so eine Rüstung anzulegen, ein Stück weit auch. Und vor allem sich keine Gedanken machen zu müssen über Dinge, die sie uninteressant findet,
aber
wie Mode.
Warum kann sie nicht schlafen?
Sie kann nicht schlafen, weil sie Angst vor ihren Träumen hat. Sie hat in ihrer Kindheit etwas erlebt, was sie ja nachhaltig beschädigt hat. Sie hat als Kind sehr oft sehr lebendige Träume gehabt und hatte das Gefühl, dass diese Träume in die Wirklichkeit schwappen. Und sie hatte einmal einen ganz, ganz schlimmen Traum und hat geträumt, dass ihre Eltern bei einem Autounfall sterben. Und hat dann diesen Morgen ein wahnsinniges Theater gemacht, weil sie war noch ein Kind und sie wollte absolut nicht, dass ihre Eltern in ein Auto steigen. Und das haben sie dann aber tatsächlich trotzdem gemacht, obwohl sie versprochen haben, das nicht zu tun. Und tatsächlich, tragischerweise, sterben ihre Eltern an diesem Tag bei einem Autounfall. Und Mara, bis ins Erwachsenenalter hinein, fragt sich, ist was dran an diesen Träumen oder sind die verunglückt, weil ich an diesem Morgen so ein Theater gemacht habe und die abgelenkt waren? Und das beschäftigt sie bis heute.
Ja, sie hat ja richtig gehend Schuldgefühle deswegen.
Ja.
Herr Schredel, was sind das für Träume, die Mara dort träumt? So Art prophetische Träume, gibt es sowas? Haben Sie von solchen Träumen in Ihrer Arbeit schon mal erfahren?
Wir haben ja so ein westliches Weltbild, würde ich sagen. Da ist natürlich keine Erklärung für solche Träume. Aber, und das darf man nicht vergessen, es hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Lesen des Buches, dass die Umgebung so negativ reagiert hat. Weil wir haben tatsächlich einige Studien gemacht und je nach Stichprobe sagen 20-50% der Personen, dass sie schon mal solche, wir sagen dazu auch Wahrträume oder präkognitive Träume hatten, also von etwas geträumt haben, was dann später passiert ist. Und da war ich tatsächlich ein bisschen verwundert, aber das gehört natürlich zum Roman dazu, dass man diesen negativen Aspekt braucht, weil tatsächlich relativ viele Menschen, ich war gestern als Chat-Experte bei einer Schweizer Radiosendung und da kamen wieder einige präkognitive Träume. Und das ist schon ein Thema, was die Gesellschaft beschäftigt, was natürlich schon dieses Geheimnisvolle, wie kann das sein, dass ich von etwas träume, was in der Zukunft passiert. Aber eine wissenschaftliche Klärung, ich denke, da sind wir uns alle einig, gibt's nicht.
Ja, ich habe das tatsächlich bei meiner Recherche und als ich immer erzählt habe, worüber ich gerade schreibe, auch immer mal erzählt bekommen. Also mir ist es noch nie passiert, dass ich mich erinnern könnte, etwas geträumt zu haben, was dann Wirklichkeit geworden ist. Aber mir haben das tatsächlich viele Menschen zugetragen, denen das auch so geht. Bei mir ist es tatsächlich so, und ich habe da tatsächlich eine Nachfrage an Sie, Herr Schredel. Als Kind habe ich wahnsinnig lebendige Träume gehabt, an die ich mich sehr gut erinnern konnte. Und als Erwachsene ist mir das verloren gegangen. Das Traumjournal habe ich schon neben dem Bett liegen. Da steht leider noch nicht so viel drin, weil ich immer noch übe. Gibt es noch was anderes, was ich machen könnte, um mich besser an meine Träume zu erinnern?
Tatsächlich die Traumerinnerung, und das ist ja bei Kindern, die haben ja auch eine sehr lebhafte Fantasie, ist es tatsächlich so, dass wenn sie ermuntert werden, Kinder sich auch sehr gut an Träume erinnern können. Wir haben da auch Studien dazu gemacht, dass wenn man in der Familie drüber spricht oder mit Peers über Träume spricht, dass dann auch die Traumerinnerung besser wird. Tatsächlich kann das sein, dass man dann, gerade wenn man viel um die Ohren hat, Sie hatten es ja vorhin angedeutet mit vielen Jobs und Schreiben und so weiter, dass dann natürlich das Träumen, definiert ja als subjektives Erleben während des Schlafes, so ein bisschen in den Hintergrund kommt. Und dann braucht man wieder ein bisschen Übung. Ich habe das selber eben vor 40 Jahren auch gemacht und regelmäßig aufgeschrieben. Und das geht dann von einem Traum alle 2 Wochen. Bis heute ist es ungewöhnlich, wenn ich mich morgens mal nicht erinnere. Das heißt also, die Traumerinnerung ist trainierbar, weil dieses Träumen ist immer vorhanden und immer präsent.
Ja, das wollte ich Sie gerade auch fragen, denn viele Menschen sagen ja, sie träumen gar nicht oder sie können sich nur ganz selten an ihre Träume erinnern. Ist es tatsächlich so, dass wir immer träumen, oder ist es auch so, dass manche Menschen nicht träumen?
Es ist tatsächlich so, dass ein funktionierendes Gehirn sowohl im Wachzustand als auch im Schlaf oder in anderen Zuständen, Narkose oder was Sie nehmen, immer subjektives Erleben hat. Das heißt also, Träumen ist immer vorhanden. Das ist auch, wenn wir auf den Schlaf gehen, tatsächlich eine falsche deutsche Redewendung des Abschaltenkönnens. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Sondern dieses Erleben ist immer vorhanden. Und beim Schlaf ist es halt so, dass es nur selten beim Aufwachen erinnert wird. Aber glücklicherweise macht das Gehirn es trotzdem.
Was hat das für eine Funktion?
Die Funktion des Träumens ist bis heute unklar. Was wir wissen ist, dass das Gehirn als biologisches Organ während des Schlafes sehr viele Aufgaben hat. Und die wichtigste psychologische Aufgabe ist die Gedächtniskonsolidierung. Das heißt, Informationen, die tagsüber aufgenommen werden, werden während des Schlafes nochmal verbessert abgespeichert. Und das findet auf der neuronalen Ebene statt oder in Zellverbänden. Und da ist es unklar, ob das Träumen als subjektives Erleben da überhaupt eine Rolle spielt. Es kann sein, dass die Träume mal ab und zu was mitbekommen, was das Gehirn dann nachts macht. Aber es kann sein, dass die Träume ein komplettes Eigenleben führen und keine Extrafunktion haben.
Es sind ganz besondere Träume. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, Frau Rabe, um die es hier geht, nämlich Träume, die wahr werden. Und das sind meistens negative Ereignisse. Sie haben den Tod der Eltern von Mara Lux schon erwähnt. Es geht um einen Nachbarn, der aus dem Fenster springt. Sie hat von diesem Mann geträumt, der durch die Luft zu fliegen schien. Aber es gibt auch einen Traum von Zootieren, die durch London laufen. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, über solche Träume zu schreiben?
Ach, ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich Schlaf und Träume grundsätzlich interessant finde. In all meinen bisherigen Büchern kamen immer in irgendeiner Form Träume vor. Ich finde es einfach interessant, dass wir tagsüber so pragmatische, kontrollierte Wesen sind und dass dann nachts 8 Stunden lang im Idealfall etwas passiert, das sich unserer Kontrolle so komplett entzieht. Und ich habe eine sehr gute Freundin, die genau ihre Nächte immer so verbringt, dass sie ganz, ganz lange Träume hat, ganz farbenfrohe Abenteuer erlebt. Und wenn ich mich mal an meine Träume erinnern kann, dann hetze ich meistens von A nach B oder vergesse meinen Koffer im Zug oder solche banalen Dinge. Und diese Sehnsucht nach diesem interessanten, abenteuerlichen Traumerleben, die hat mich, glaube ich, so ein bisschen dazu gebracht, da mal genauer hinzuschauen.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie hetzen von A nach B oder Sie lassen irgendwo Ihren Koffer stehen. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Sie lassen irgendwo Ihren Koffer stehen. Hat das eine, ja, ich will jetzt nicht sagen, was das bedeutet,
Herr Schredel. Stress wahrscheinlich.
Ja, doch.
Also ich denke, es ist tatsächlich relativ einfach, weil die Grundidee ist ja, was passiert im Traum. Also es geht nicht darum, welchen Koffer Sie stehen lässt oder was da passiert, sondern die Idee ist, wird es im Traum als stressig erlebt. Und das wissen wir tatsächlich, dass die Gefühle des Tages, auch wenn die Träume nicht kontrollierbar sind, von was den Inhalt angeht, die Gefühle des Tages doch sehr, sehr stark in den Traum hineinwirken. Das Spannende ist ja, dass die Träume das, was man tagsüber erlebt, nicht 1:1 widerspiegeln, sondern die Träume sind immer kreativ. Sie mischen aktuelle Erfahrungen mit alten Erfahrungen. Es kommen Sachen vor, die man noch nie im Wachzustand erlebt hat. Und ich glaube, das ist ja auch das Faszinierende an den Träumen, dass sie auch eine starke Komponente der Kreativität haben.
Haben Träume deshalb auch eine literarische Qualität?
Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Wir sind ja, wenn wir Literatur oder ganz grundsätzlich Kunst machen, immer auf der Suche nach Dingen, die den Alltag in irgendeiner Form übersteigen. Und das haben wir jede Nacht, wenn wir träumen. Das ist natürlich unglaublich faszinierend. Deswegen ist mein Wunsch auch so groß, diesen nächtlichen Erleben bei mir persönlich auch so ein bisschen auf die Spur zu kommen, weil ich das auch so schade finde, wenn das wegrauscht, was da passiert. Und es gibt natürlich unglaublich viel Literatur, in der Träume eine Rolle spielen und natürlich auch diese prophetischen Träume oder Visionen. Also im Grunde ist meine Figur ja auch eine moderne Cassandra.
Fiktionale Literatur, meinen Sie, keine wissenschaftliche jetzt?
Absolut, fiktionale. Also die, für die ich da bin,
ja, genau.
Die wissenschaftliche Literatur beschäftigt sich natürlich auch mit kreativen Träumen. Wir haben eine sehr große Umfrage gemacht. Und unsere Zahl, die wir gefunden haben, war, dass so circa 8% der Träume kreative Impulse enthalten. Das heißt also auch nicht nur bei großen Künstlern wie Paul McCartney, der die Melodie von Yesterday geträumt hat. Ist es tatsächlich so, dass die Leute, die sich an Träume erinnern, Ideen haben für ihre Diplomarbeit oder für ein Geschenk oder für eine Reise, die sie gern machen? Das heißt, die Träume tatsächlich stimulieren die Kreativität. Und da haben wir wissenschaftliche Belege auch dafür.
Wir sollten mehr auf unsere Träume achten, denke ich. Ne?
Ich habe tatsächlich eine gute Freundin, die Sie, Frau Westphal, vorhin schon in der Anmoderation erwähnt haben, die Laura Kampf, mit der ich einen Podcast habe, die auch künstlerisch arbeitet. Und sie hat mir schon ganz häufig erzählt, dass sie, wenn sie an einem Projekt arbeitet, gerade etwas baut, etwas entwirft und nicht weiterkommt, dass sie dann häufig ein Nickerchen hält und manchmal auch die Lösung träumt tatsächlich. Darauf bin ich sehr neidisch, das ist mir tatsächlich noch nie gelungen, aber das finde ich total spannend.
Wir sprechen über Träume, denn darum geht es in dem neuen Roman von Melanie Rabe, Der längste Schlaf. Sie und der Traumforscher Michael Schredl sind meine Gäste. Herr Schredl, ich nehme an, dass in Ihr Labor vor allem Menschen kommen, weil sie Schlafprobleme haben, wie das ja vielen Menschen geht. Aber kommen manchmal auch Menschen zu Ihnen, weil sie Angst vor ihren Träumen haben, so wie die Figur in Melanie Rabes Roman?
In so einem Schlaflabor wird Forschung und, wir sagen dazu, Klinik gemacht. Das heißt, wir diagnostizieren und behandeln Patienten, Patientinnen mit Schlafstörungen ganz unterschiedlicher Art. Ein- und Durchschlafstörung ist ja nur eine von vielen Schlafstörungen. Wir haben eine Gruppe, die mit Träumen zu tun hat, aber das sind in der Regel mehr Personen, die mit Albträumen zu tun haben. Das Problem, dass Personen Schwierigkeiten haben mit Vorhersageträumen, das spielt in die Albtraumthematik rein. Ich hatte mal einen jungen Mann, der hat mich angerufen und er hat berichtet, dass er geträumt hat, dass er erschossen wird. Und es war so ein lebhafter Traum, dass er gedacht hat, es ist ein Vorhersagetraum.
Mhm.
Und der hat eine Angststörung entwickelt. Also man kann sagen, der ist jeden Morgen aufgewacht und hat gedacht, heute ist es soweit. Und wir haben das auch untersucht. Das heißt, wenn man glaubt, dass Albträume die Zukunft vorhersagen, das ist relativ selten, aber wenn man in die Richtung denkt, dann sind die Albträume natürlich doppelt so belastend, als wenn man unser klassisches Modell hat, nämlich dass Albträume eine Veranlagung sind. Also kreative Menschen haben mehr Albträume und Stressfaktoren eine Rolle spielen. Weil da kann man auch dann recht gut dran arbeiten. Aber das gibt's. Ich kann mich an eine ältere Dame erinnern, die, wenn sie von schmutzigem Wasser geträumt hat, ist jemand in ihrem bekannten Verwandtenkreis gestorben. Und die hat Angst vor ihren Träumen entwickelt, weil sie gedacht hat, wenn ich wieder so einen Traum habe, dann stirbt wieder jemand.
Ja.
Also das, was Sie ja vorhin schon angedeutet haben, Frau Rabe, diese Idee, dass man sogar den eigenen Traum dafür verantwortlich hält, dass was passiert ist, kann passieren, anstatt eben zu sagen, ja, irgendwie hat der Traum vielleicht in die Zukunft geblickt, aber ich kann die Zukunft nicht beeinflussen.
Aber es gibt ja auch historische Beispiele für diese Träume, die in die Zukunft wirken. Diese Träume von den 7 fetten und mageren Jahren, ne, die ein Pharao im alten Ägypten hatte. Aber letztlich,
der Bibel, aber ja. Sie müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht genau, wie man zu der Bibel sagt, aber man kann, glaube ich, das auch als Fiction bezeichnen. Es wird ja nachträglich aufgeschrieben und das ist natürlich so, dass wenn man einen Roman oder ein Buch schreibt, dann kann man das natürlich so machen, dass es passiert. Die Forschung versucht natürlich, wir haben auch Studien dazu gemacht, es zu belegen, dass man vor dem Eintreffen des Ereignisses es vorhersagen kann. Nicht danach, wenn danach, da kann jeder sagen, ja, ich habe davon geträumt, das passiert. Aber das vorher zu wissen, und es gibt bisher nur eine einzige Studie, die vom Institut für Psychohygiene und Parapsychologie in Freiburg durchgeführt worden ist. Und die haben eine begabte Träumerin gehabt und die sollte aufgrund ihrer Wahrträume vorhersagen, was passieren wird. Und man muss ganz klar sagen, es kam absolut nichts raus. Das heißt, die meisten Wahrträume entstehen dadurch, dass man nachhinein weiß, aha, ich habe davon geträumt.
Eine begabte Träumerin, ist denn diese Mara Lux sowas?
Also aus meiner Sicht nicht.
Aus meiner Sicht
sie verdrängt sie ja mehr. Also zum Großteil des Buches verdrängt sie ja ihr Träumen und schenkt dem weniger Beachtung.
Ich glaube, dass meine Figur sich über den Roman zu einer begabten Träumerin entwickelt. Ich will jetzt natürlich nicht mein eigenes Buch spoilern, aber ich glaube, dass sie ganz am Ende zu einer begabten Träumerin wird. Im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten, dass sie aufhört, Dinge zu verdrängen und dass sie anfängt, ihren Träumen ein Stück weit zuzuhören und die zuzulassen.
Und dass sie ja auch andere Träume am Schluss hat, also die, aber wir wollen wirklich nicht zu viel verraten, aber ich denke, das Trauma, das sie hat, das kann sie am Schluss lösen. Ich würde Sie bitten, eine Stelle zu lesen aus dem Roman, dass wir auch mal einen Eindruck bekommen
von
dieser Mara.
Schlaflosigkeit macht einsam. Ich stehe am Fenster meines Pensionszimmers und blicke auf die Stadt hinab. Es ist Stunden her, dass ich zuletzt jemanden da draußen gesehen habe. Dann und wann fährt mal ein Auto vorbei, doch auch das ist selten. Ich habe dabei zugesehen, wie nach und nach jedes einzelne Zimmer in Sichtweite dunkel wurde. Alles schläft, einsam wacht. Ich kenne das so gut. Alle befinden sich an einem Ort, der mir nicht zugänglich ist, sind aktuell nicht von dieser Welt, sind durch ein Portal geschritten, das mir verschlossen bleibt. Dinge, die nur Schlaflose wissen. Wie die Zeit sich nachts zerdehnt, wie viel größer jedes Problem wirkt in so einer durchwachten Nacht, wie schier unüberwindlich jede tags noch so banal wirkende Kleinigkeit. Wie nah der Tod scheint, wenn man zwischen 3 und 4 Uhr in der Früh furchtsam ins Dunkel starrt, wie unwahrscheinlich es plötzlich wirkt, dass das Herz einfach so weitermachen wird, Schlag um Schlag um Schlag. Und dann die seltsam präzise Mechanik der Schlaflosigkeit, ihre Heimtücke, ihre Tricks. Wie oft schon bin ich wider Erwarten eingeschlafen, nur um dann im Glauben, endlich eine normale Nacht hinter mich gebracht zu haben, zu erwachen, auf die Uhr zu schauen und festzustellen, dass es immer noch mitten in der Nacht ist, und zwar genau 3.03 Uhr, also genau dieselbe Zeit wie in der Nacht davor und in der Nacht davor und in der Nacht davor. Geheimnisse, die nur Schlaflose kennen. Wie angstvoll ein nächtlicher Blick auf die Uhr sein kann. Wie es sich anfühlt, im Morgengrauen stets kurz vorm Weckerklingeln einzuschlafen, nur um dann hochzuschrecken aus irgendeinem besonders intensiven Traum. Und dann natürlich, wie es ist, todmüde durch den Tag zu taumeln, wie ein Vogel im Sturm. Ich wende den Blick von der Straße ab und lasse ihn durch mein Zimmer gleiten, so als gäbe es da noch etwas Neues zu entdecken. Dabei ist hier ja kaum mehr als ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl. Der Fernseher funktioniert nicht. Ich könnte meinen Laptop aufklappen und versuchen, noch ein bisschen zu arbeiten, doch ich weiß, dass ich dafür schlichtweg zu müde bin. Als ich Schritte auf dem Flur höre, spitze ich die Ohren. Es ist 3:30 Uhr morgens. Wer außer mir kann denn hier noch nicht schlafen? Ich schleiche auf Zehenspitzen zur Tür und schaue durch den Spion, gerade rechtzeitig, um den Sohn der Wirtin an meinem Zimmer vorbeigehen zu sehen. Was macht er hier? Mir ist schon klar, dass er und die Wirtin ebenfalls irgendwo hier im Haus leben müssen, doch war ich davon ausgegangen, dass sich hier oben nur Gästezimmer befinden. Da habe ich mich anscheinend geirrt. Ich lege mich aufs Bett, stecke mir meine AirPods in die Ohren und mit Satis Gymnopädie überstehe ich auch diese Nacht.
Ja, vielen Dank, Melanie Rabe. Das war ein Auszug aus Ihrem neuen Roman Der längste Schlaf. Wir sprechen über Träume und Schlaf. Und mein zweiter Gast neben Melanie Rabe ist der Professor Michael Schredl. Er ist Traum- und Schlafforscher. Herr Schredl, Mara kann nicht schlafen. Was macht eigentlich Schlafmangel mit uns? Oder andersrum, wie wichtig ist guter Schlaf?
Schlaf ist überlebenswichtig für den menschlichen Organismus. Im humanen Bereich ist die maximale Schlaflosigkeit 264 Stunden. Ist mal früher gemacht worden, ist heute tatsächlich aus ethischen Gründen nicht mehr erlaubt. Aber dann hat die Person geschlafen, war wieder fit, also da ist nichts passiert. Das heißt, der Schlaf hat sehr, sehr viele wichtige Funktionen. Also was in der letzten Zeit diskutiert wird, ist ja das Durchspülen, also das Reinigen vom Gehirn. Ich hatte vorhin schon erwähnt, die Gedächtniskonsolidierung, das heißt, Informationen werden verbessert abgespeichert. Der Schlaf ist für die Menschen sehr wichtig. Und natürlich haben die Personen, die lange mit Schlafstörungen zu tun haben, es gibt verschiedene Forscher, dass die früher altern und höheres Risiko haben für Diabetes, Herzerkrankungen. Schlaf ist für die Erholsamkeit des Körpers sehr wichtig. Und da hat man so ein bisschen ein paradoxes Effekt, weil Personen, die schlecht schlafen und wissen, dass der Schlaf wichtig ist, die kriegen noch mehr Angst und haben noch mehr Probleme mit dem Schlafen.
Ja. Frau Rabe, kommen wir mal zum Inhalt des Romans. Wir haben gerade eine Szene gehört, da ist Mara Lux schon in der Provinz in Deutschland. Dazu Folgendes vorweg, also der Roman beginnt so, dass kurz vor einer wichtigen Konferenz Mara, da soll sie einen Vortrag halten und sie checkt nochmal schnell ihre Mails. Und da hat ihr ein Notar aus Frankfurt geschrieben. Dazu müssen wir sagen, sie lebt in London und nun ein Notar aus Frankfurt meldet sich. Es geht um eine Schenkung, um eine Immobilie, ein altes Herrenhaus in einem kleinen Ort in Deutschland. Und Mara kann sich das überhaupt nicht erklären. Sie ist zwar in Deutschland aufgewachsen, hat aber gar keine Verwandten mehr dort. Und sie beschließt, sich das Haus zumindest mal anzuschauen. Und die erste Nacht wohnt sie in dieser Pension. Die Szene haben wir gerade gehört. Aber dann übernachtet sie tatsächlich auch in diesem Haus und als sie da zum ersten Mal dort übernachtet, da wacht sie plötzlich auf, weil sie meint, eine Stimme, ein Lachen gehört zu haben. Die Sache wird zunehmend unheimlich. Später findet sie dann eine Nachricht an ihrem Spiegel mit Lippenstift geschrieben und noch später fliegen Gegenstände durch die Luft. Ein Reh steht plötzlich in der Küche und da habe ich mich gefragt, sind das noch Träume oder sind das eben eher Halluzinationen, die mit diesem Schlafmangel, unter dem Mara leidet, zu tun haben?
Ja, ich habe mir tatsächlich Mühe gegeben, die Grenzen zwischen Traum und Realität im Roman zu verwischen. Daraus stammt, glaube ich, auch die Freude beim Lesen, dass man das tatsächlich lange nicht weiß. Ist das hier eine unzuverlässige Erzählerin, der wir überhaupt nicht glauben können, was sie so sieht? Oder erlebt sie das alles tatsächlich? Und es hat natürlich großen Spaß gemacht, beim Schreiben diese Dinge zu konzipieren. Aber in meiner Realität widerfahren ihr diese Dinge wirklich. Und es war natürlich literarisch total interessant, so viel mit Träumen zu arbeiten, weil ich dadurch auch die Grenzen dessen, was ich erzähle, was ich vielleicht in meinem Erzählen für möglich halte, total verschoben habe. Wir haben die Zootiere, die durch London streifen. Wir haben das Reh, das plötzlich im alten Herrenhaus, das auf einem Hügel über einer Stadt thront, in der Küche steht. Und viele Dinge, die ich in diesem Roman erzähle, hätte ich mich nicht getraut, in einem anderen Buch zu erzählen.
Auf Ihrer Website heißt es, ich schreibe Bücher und Bücher schreiben mich. Ist das auch so ein traumartiger Zustand, den Sie geschildert haben, in dem Sie beim Schreiben geraten?
Ja, tatsächlich. Also dieses Zitat kann man auf zwei Arten lesen. Zum einen, wenn ich in den Flow komme, während ich schreibe, wenn ich mir wirklich keine Gedanken mehr darüber mache, ist das gut, ist das nicht gut? Wenn ich wirklich so ganz bei mir bin, dann ist das ein ganz interessanter Zustand, in dem Dinge sehr ineinander übergehen. Also bewusstes Schreiben, unbewusstes Erleben. Es hat tatsächlich manchmal etwas von traumwandlerischer Leichtigkeit, wenn ich in der Lage bin, diesen Zustand zu erreichen. Und dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass man bei jedem Buch, das man schreibt, etwas über sich selbst lernt. Also dass man nicht nur etwas über Themen lernt, sondern für mich vor allem sind es die Charaktere, sind es die Psychologie der Charaktere. Und da fließt ja immer auch was von mir ein. Und oft merke ich dann erst, wenn ich fertig bin, was ich mir da vielleicht auch von der Seele geschrieben habe manches Mal.
Was haben Sie hier gelernt aus diesem Buch?
Hier in dem Buch habe ich gelernt, dass es wichtig ist, sich Dingen zu stellen, dass Vermeidung das Allerschlimmste ist. Ja, und ich habe ein großes Interesse an meinen Träumen und an den Träumen der anderen entwickelt und an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Spiritualität, dem Unheimlichen, dem Schaurigen. Und ich habe das Gefühl, Kunst passt wunderbar auf diese Grenze dazwischen.
Ja, was das Schaurige angeht, da eignet sich so ein altes Herrenhaus als Schauplatz ja wunderbar. Herr Schredel, sind das auch Motive, die häufiger in Träumen vorkommen, solche alten Häuser?
Also in Träumen kommt natürlich alles vor, aber alte Häuser, ich selbst träume tatsächlich häufiger von Altbauten als von modernen Häusern. Aber in den Träumen ist tatsächlich so, und wir haben gerade aktuell eine Studie dazu, im Wachzustand ist es so, wenn Sie eine Person fragen, wie geht's ihr so im Durchschnitt? Ich sag mal, eine normal gestresste Person, die sieht mehr positive Seiten als negative Seiten. Gerade wenn man so auf Gefühle guckt und so weiter. Es sei denn natürlich, das sind irgendwelche Schicksalsschläge oder sowas im Spiel. Aber so die normale Person tagsüber eher positiv gestimmt, aber die Träume, die gehen mehr in das Negative. Das heißt, da sind eher dann Ängste, Sorgen, was vorhin angeklungen ist, das Vermeiden, dass man irgendwie Angst hat und aber lieber in die andere Richtung läuft. Das ist im Traum stärker ausgeprägt und deutlicher als im Wachzustand. Deshalb sind auch Träume interessant, weil man so mitkriegt, was sind denn so die Themen, vor denen man im Wachzustand etwas zurückscheut.
Zu dem Buch möchte ich noch sagen, also zu viel sollten wir vielleicht gar nicht darüber sprechen, um eben die Spannung nicht zu nehmen. Aber eine Sache ist eben ganz wichtig noch. Es stellt sich nämlich später heraus, also Mara bleibt eigentlich gegen ihrer ursprünglichen Intention länger in dem Ort, als sie vorher gedacht hat. Und nun stellt sich heraus, dass zwei Kinder im Nachbarort verschwunden sind, ein 11-jähriges Mädchen und ein 7-jähriger Junge. Und eingestreut in die Handlung des Romans sind Kapitel, die aus der Perspektive dieses Mädchens erzählt werden. Sie ist mit ihrem Bruder bei einer Wanderung, so erfährt man, durch den Wald in einen alten Brunnenschacht gefallen. Und was weiter geschieht, das verraten wir nicht, aber so viel doch. Das Mädchen versucht nun auf ihre Weise mit Mara in Kontakt zu kommen. Wie, Herr Schriedl, haben Sie das gelesen? Gibt es solche Art von Wachträumen? Oder ich würde fast sagen, das sind ja fast telepathische Träume.
Genau, also vom Grundidee her, da unterscheidet sich eben die Fiction von der Realität. Wir sagen dazu Parapsychologie, also Dinge, die passieren, die man sich nicht erklären kann. Wie gesagt, es wird tatsächlich auch berichtet. Ich meine, hier wird es ja für den Roman gestrickt, sag ich mal. Aber da gibt es aus wissenschaftlicher Sicht bisher keinen Anhaltspunkt, dass das Realität in dem Sinne ist. Aber es wird erlebt und berichtet. Da ist der Roman eben klar, als ich das selbst gelesen habe. Ich habe ja das Buch auch komplett durchgelesen und fand es auch spannend, ganz ehrlich. Aber für mich war es von vornherein klar, Fiction ist Fiction.
Ja, Frau Rabe, Sie haben immer...
Aber es ist auch okay. Ich meine, das Buch lese ich ja nicht, um die Forschung über Parapsychologie kennenzulernen, weil da gibt es tatsächlich einiges. Das heißt, es gibt schon einige Forschung auch im parapsychologischen Bereich, weil es eben tatsächlich ein Thema ist, was viele interessiert. Und die Psychologen oder Psychologinnen, die in dem Bereich forschen, die wollen natürlich schon wissen, was auch die Menschen beschäftigt, auch wenn man noch nicht erklären kann, warum sie das denken, dass sie so Erlebnisse haben.
Ja, super spannend. Darf ich noch kurz eine Frage an Herrn Schriedl stellen?
Aber sicher, natürlich.
Ich bin gerade auf Lesereise mit meinem Buch und wurde am Signiertisch etwas gefragt, was ich natürlich nicht beantworten konnte. Es ging darum, was Träume alles können. Und da war eine Leserin, die mal in der Popkultur irgendwo aufgeschnappt hat, dass man angeblich, sie wusste aber jetzt nicht, ob es stimmt, in Träumen nicht lesen kann. Dass das unmöglich ist und dass man wohl in Träumen auch nichts riechen kann. Und ich habe mich dann gefragt, was können Träume, was kann unser Gehirn uns da alles reingeben und was ist nicht möglich?
Sehr interessante Frage, die natürlich uns als Traumforscher und Traumforscherin genauso interessiert wie die Leserin. Es ist tatsächlich so, das Gehirn ist ja im Schlaf in einem anderen physiologischen Zug, in einem anderen Arbeitsmodus, kann man sagen. Und in diesem Arbeitsmodus sind bestimmte Dinge schwieriger möglich. Es träumt niemand, dass er eine Stunde lang im Wartezimmer sitzt oder 3 Stunden im verspäteten ICE sitzt. Das wird nicht geträumt. Träume sind mehr Action gepackt. Und was auch selten geträumt wird, selten, aber nicht nie. Also ich selbst habe auch, also ich kann einzelne Wörter lesen, aber es gibt niemanden, der 2 Seiten in einem Buch lesen kann. Das kann das Traumbewusstsein sich nicht vorstellen. Was beim Riechen tatsächlich, da haben wir auch einige Studien gemacht, Riechen ist möglich, aber relativ selten. Aber Personen, die viel riechen, Parfümeure, die träumen häufiger vom Riechen. Das heißt also, die Sinneswahrnehmung kommt tatsächlich vor. Aber wenn sie für die Traumhandlung nicht wichtig sind, dann kann man sich schlecht daran erinnern. Gerade früher hat man zum Beispiel die Vorstellung gehabt, dass man im Traum gar nicht nachdenkt, sondern einfach so im Hier und Jetzt lebt. Völliger Quatsch, weil die Personen eben nach dem Aufwachen einfach sich schlecht daran erinnert haben, was sie im Traum alles gedacht haben. Das Träumen ist nämlich erstmal genauso real erlebt wie der Wachzustand. Und da kann alles vorkommen. Aber so ein paar Sachen sind schwieriger.
Sie haben ja auch gesagt gerade, dass das Gehirn in einem anderen Zustand ist, wenn es träumt und schläft, als in dem Wachzustand. Und es ist deswegen möglicherweise auch so schwierig, sich an Träume zu erinnern, weil sich das Gehirn erst umstellen muss, wenn es aufwacht.
Richtig, genau. Das ist die einfache Erklärung. Wenn das Gehirn muss praktisch hardwaremäßig umschalten von dem einen Modus auf den anderen. Das geht auch nicht mit einem Schlag wie bei einem elektrischen Gerät, sondern beim biologischen Organ ist es ein langsamer Prozess, der mehrere Minuten dauern kann. Und dabei geht die Rückerinnerung an das, was im Schlaf passiert ist, relativ schnell verloren. Deshalb ist, wenn man die Traumerinnerung verbessern will, ist es wichtig, während des Aufwachens den Traum, wie so eine Art Gedicht, was man auswendig lernen will, ein paar Mal durchzugehen. Dann verfestigt sich die Erinnerung und dann kann man ihn besser aufschreiben.
Der Roman von Ihnen, Frau Rabe, klar, das ist Fiktion, aber es geht ja um eine Neurowissenschaftlerin, die zu Träumen und Schlaf forscht, die im Mittelpunkt steht Ihres Romans. Und Sie haben auch im Anhang drei Bücher genannt, drei englischsprachige Titel, die Sie für Ihre Recherche benutzt haben. Was haben Sie daraus übernommen?
Ach, ich habe mich da tatsächlich vorrangig inspirieren lassen. Mir war es wichtig, die zu erwähnen, weil das natürlich das Wissen, das einfließt, nicht von mir ist. Und da finde ich es immer wichtig, Quellen zu nennen. Tatsächlich hatte ich viele dieser Bücher schon zu Hause, bevor ich angefangen habe, den Roman zu schreiben oder auch nur zu recherchieren, weil ich Schlaf und Träume immer spannend fand und das immer seltsam fand, dass es so ein Drittel unseres Lebens gibt, mit dem die meisten von uns, Herr Schredl jetzt nicht, aber die meisten von uns, sich kaum auseinandersetzen. Und ich habe mich ganz viel, das steht jetzt nicht hinten im Anhang, aber auch viel mit Mythologie befasst, mit Märchen, in denen Träume vorkommen und habe das einfach, ja, wie so ein Trampolin, wie so ein Sprungbrett genommen hinein in den Roman. Und den Rest habe ich mir ehrlicherweise einfach ausgedacht. Ich habe mich zum Beispiel gar nicht mit dieser ganzen parapsychologischen Forschung, die hier gerade anklang, befasst. Würde ich tatsächlich gern zu meinem Privatvergnügen einfach mal nachholen. Aber ich finde es immer wichtig, ein Buch auch nicht zu überfrachten.
Das Problem bei solchen Büchern ist ja, weil es kommen schon ein paar Sachen vor, wird ja auch so ein komisches Medikament verwendet. Also heute nehmen die Schlafforscher alle Modafinil, nur als Tipp.
Und darf ich kurz fragen, um was
Modafinil
für ein Medikament geht es überhaupt?
Ist ein Stimulantium.
Das Mara Lux nimmt.
Genau, da muss ich als Schlafmediziner oder da in dem Bereich Tätiger sagen, so Sachen sind gar nicht so einfach, weil da natürlich wieder eine Grenze verwischt, nämlich zwischen Fiction und tatsächlichem Wissen. Und Sie haben zwar sehr vorsichtig geschildert, wie das genommen werden soll, aber das ist aus betroffener Sicht, also aus professioneller Sicht, sowas kann schwierig werden. Und deshalb ist es auch gut, dass man weiß, dass es Fiction ist. Weil Sie haben ja praktisch auch zum Beispiel die Schlafhygienetipps, die sind ja richtig. Aber zum Beispiel der Umgang mit dem Schlaf an sich, da muss man ganz klar sagen, die Leute, die das Buch lesen, die wissen nachher nicht, wie man von der Schlafstörung wegkommt. Da fehlen noch ein paar wichtige Elemente.
Ja, das ist aber auch nicht die Funktion
immer so ein bisschen
des Buches. Und ich hoffe auch, dass niemand das als Beipackzettel nimmt, wenn Roman vorne draufsteht. Das würde mich sehr gruseln, wenn jemand
klar.
jetzt irgendwas dosiert nach meinem Buch.
Aber Sie können schon nachvollziehen, dass wenn man das so liest, Sie haben ja Fachwissen einfließen lassen. Also bei den Schlafhygienetipps, die stehen ja mehr oder weniger bei Matthew Walker drin, wobei man gleich sagen muss, der Matthew Walker ist Gedächtnis.
Also eine der Quellen, ne?
Genau, also eine der Quellen. Er ist sehr guter Schlafforscher, aber von Schlafmedizin keine Ahnung. Das hat er wahrscheinlich vom Verlag aufgedrückt gekriegt, dass er da noch ein extra Kapitel schreibt. Und ich habe jetzt vor kurzem eine Patientin gehabt, die das Buch Why We Sleep gelesen und hat da ihre Schlafstörung verstärkt, weil der ist halt, obwohl er Engländer ist, sehr amerikanisch, weil er da schon lange lebt und übertreibt halt alles massiv. Und da ist natürlich jetzt so als Person, die in dem Bereich arbeitet, möchte man natürlich schon einen entspannteren Umgang mit Schlaf auch von Romanfiguren haben. Erwünscht man sich natürlich, weil die Patienten, Patientinnen, die sowas lesen, auch weiter verunsichert werden können. Aber es ist schon klar, dass der Roman andere Aufgaben hat. Ich sage jetzt nur meine persönlichen Wünsche.
Bleibt Mara, Frau Rabe, eigentlich auch im Traum, wer sie ist? Also das ist so die Frage nach dem Traum-Ich und dem realen Ich. Sind die identisch?
Oh, gute Frage. Ich glaube, sie sind identisch. Ich habe aber das Gefühl gehabt beim Schreiben, dass die Mara im Traum deutlich jünger ist als die Mara im Wachzustand. Und das hat damit zu tun, dass sie ein Stück weit noch in Dingen gefangen ist, die in ihrer Kindheit geschehen sind und die mit Träumen verknüpft sind. Sie ist jemand, der sich seinen Träumen sehr ausgeliefert fühlt, der sie eher loswerden möchte, abschütteln möchte, vor ihnen davonlaufen möchte, statt da mal hinzuschauen wie eine erwachsene Person.
Was sie später dann ja tut.
Ne? Was sie später sie tut, ganz am Schluss. Das ist so dieser Full-Circle-Moment im Roman. Ich habe das Gefühl, dass sie im Traum doch ein bisschen jünger und weniger bei sich ist, was natürlich mit der Natur der Sache liegt. Aber ich glaube, es sind zwei verschiedene Maras ein Stück weit.
Es gibt wiederkehrende Träume in diesem
aber
Roman.
Aber tatsächlich, wenn ich da einhaken
gerne,
darf.
Ja.
Es ist tatsächlich so, dass es viele Menschen gibt, die im Traum weniger kompetent sind, sage ich jetzt mal, als im Wachzustand. Und das ist gerade bei eben negativ getönten oder sogar Albträumen der Fall. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, Zähne ausfallen. Mhm. Klassiker, wird von relativ vielen Menschen geträumt. Aber ich glaube, ich bin soweit der Einzige, der zumindest dreimal in solchen Träumen geträumt hat, dass er den Zahnarzt anruft. Und das ist ganz interessant, dass tatsächlich, gerade wenn Angst und Panik im Traum auftritt, dass die Person, das Traum-Ich, sich viel weniger kompetent fühlt der Situation gegenüber als das Wach-Ich. Und deshalb ist auch gerade, wenn man in der Albtraumbehandlung, da arbeite ich ja, erkläre ich das ganz gern, dass das Wach-Ich das Traum-Ich trainiert. Weil das Wach-Ich hat tatsächlich in der Regel mehr Kompetenzen, weil der Traum eben Aktuelles mit den früheren Erlebnissen verknüpft. Das heißt, dieses Jüngerfühlen, ich habe auch selbst schon viele Träume gehabt oder einige Träume, in denen ich jünger war, dient eben dazu, auch darzustellen, dass das Traum-Ich weniger kompetent ist. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, der auch im Roman, ich würde mal sagen, so auch dem entspricht, was es so da draußen in der Wirklichkeit gibt.
Also das heißt, Träume bieten gar nicht die Lösung, sondern man muss die schon im Wachzustand finden.
Es gibt Träume, die Lösung bieten, aber ich würde sagen, das ist 1% der Träume. Also es gibt Träume, in denen man im Traum eine Idee bekommt, wie man eine schwierige Situation löst. Ich meine, wenn Sie das Thema Vermeiden anschauen, dann ist eben ein typisches Traumthema ist der Verfolgungstraum. Das heißt, man hat Angst und läuft weg. Das ist Vermeidungsverhalten. Mhm. Wenn man so einen Verfolgungstraum anguckt, das Erste, was man lernen kann aus so einem Traum ist, weglaufen bringt nichts. Das ist ja das, was die Hauptdarstellerin auch erkennt mit der Zeit. Weil das Weglaufen im Traum hilft ja nicht der Angst. Die Angst wird ja sogar immer größer, so groß, bis man aufwacht. Und wenn man im Wachzustand sich den Traum anguckt, dann sieht man, aha, das Weglaufen bringt ja nichts. Warum mache ich das denn überhaupt? Und dann kann man im Wachzustand überlegen, ach, es gibt noch andere Lösungsmöglichkeiten. Und wir schlagen sogar vor, dass die Personen des Tages über üben, sich vorzustellen, Helfer zu haben und aktiv zu werden, weil dann das Wach-Ich durch die Vorstellungsübung des Traum-Ich trainiert.
Es gibt ja so einen Traum, der wiederkehrt auch in Ihrem Roman, Frau Rabe. Und zwar träumt Mara von einem Mädchen. Schon in London hat sie diesen Traum von einem Mädchen und einem Mann mit einer Maske. Und als sie dann später von diesen beiden verschwundenen Kindern erfahren hat, da erkennt sie auf diesem Foto eines der Kinder, eben das Mädchen, als das, von dem sie auch in London geträumt hat. Aber warum ich darauf nochmal zu sprechen komme, da geht es ja darum, dass sie das Mädchen mit diesem Mann mit der Maske sieht und auch spürt im Traum, das Mädchen braucht Hilfe, aber sie ist nicht schnell genug. Das ist eigentlich auch so ein typischer Angsttraum, so wie Sie gerade beschrieben haben, Herr Schredl. Das ist eben hier in dem Fall, man kann nicht weglaufen, aber man kann nicht hinlaufen, man ist nicht schnell genug. Das ist auch so ein typisches Phänomen in einem, ja, würde ich schon sagen, Albtraum, oder?
Mhm. Haben Sie den? Je nachdem, wie stark es ausgeprägt ist, gibt es das tatsächlich. Und meistens geht es so auch um Tod und Verletzung von nahestehenden Personen. Und das sind natürlich auch Sorgen und Befürchtungen, die im kleinen Ausmaß im Wachzustand vorhanden sind, dass man sich Gedanken macht, kann ich der Person helfen, der geht's gerade so schlecht und so weiter. Und was der Traum macht, ist ja, dass er solche Ängste und Sorgen aufgreift und dann super dramatisch darstellt. Also da sind wir dann wieder beim Roman, so einen langweiligen Roman, den liest ja keiner, sondern da muss ja Spannung drin sein. Und das ist es, was die Träume auch machen. Das heißt also, gerade bei den Angstträumen, da geht's nicht darum, ich fühle mich so ein bisschen hilflos, sondern da hat man dann einen Falltraum. Und wenn man das nicht schafft, dann schlägt man tot auf. Das heißt, da ist dieses Drama und diese Action, die in Filmen oder auch in Romanen da ist, die hat man im Traum auch.
Es gibt ein sehr interessantes Phänomen noch in Ihrem Roman, Frau Rabe, und zwar geht es um das Thema Verbundenheit. Wir wollen jetzt nicht sagen, warum Mara dieses Haus erbt, warum ihr dieser zunächst Unbekannte dieses Haus überhaupt vererbt hat oder geschenkt hat. Aber so viel können wir sagen, dass Menschen über Träume, sie ist mit diesem Besitzer, Vorbesitzer über einen Traum verbunden und sie ist ja auch mit diesem Mädchen über Träume oder Halluzinationen verbunden. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich glaube, da steckt eine Sehnsucht und fast auch so ein gesellschaftspolitischer Wunsch von mir drin. Ich habe das Gefühl, dass in vielerlei Hinsicht Verbundenheit und der Kitt zwischen Menschen ein Stück weit verloren geht. Also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie Social Media anprangern oder was auch immer. Das Aussterben der Innenstädte, wo man sich samstags vielleicht sonst irgendwie beim Einkaufen getroffen hat oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass das schade ist, dass das ein Stück weit vielleicht auch sogar gefährlich ist, wenn wir uns weniger face-to-face begegnen, wenn wir uns weniger austauschen. Ich empfinde einen großen Wunsch nach Verbundenheit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mir, sei es unterschwellig, sei es sehr bewusst etwas wünsche, dann tröpfelt das in meine Romane und kommt dann natürlich auf eine Art und Weise raus, die völlig verzerrt und viel dramatischer ist als in meinem Kopf im normalen Leben.
Es gibt noch eine Komponente, die jetzt auch aus der Forschung, gerade wenn man die Albtraumforschung anguckt, es gibt einen amerikanischen Albtraumforscher, weil ich glaube, das Thema ist nicht nur allgemein Verbundenheit, sondern auch Verbundenheit zwischen bestimmten Typen von Menschen, was im Roman vorkommt. Und es gibt einen amerikanischen Forscher, der hat Personen, die eben viele Albträume haben, als thin boundary bezeichnet, also dünngrenzig, dünnhäutig, sehr sensibel, kreativ, einfühlsam. Und das sind natürlich Menschen, die in unserer Gesellschaft nicht immer so im Vordergrund stehen und mehr mit Problemen zu kämpfen haben als möglicherweise die etwas hartgesottenen. Und da ist es natürlich schön, und das finde ich kommt ja in dem Roman auch raus, dass diese Menschen gerne sich verbunden fühlen, weil sie eben diese gleiche Empfindsamkeit haben. Und das finde ich kommt also aus meiner Sicht sehr, sehr gut zum Ausdruck.
Also ein Charakter gibt es noch, eine Figur in diesem Roman, Dennis, der ist vorhin ganz kurz in der Szene, die Sie gelesen haben, Frau Rabe, ist ja kurz erwähnt worden. Und das ist jemand, wie sich später herausstellt, Mara hat ihn zunächst verdächtigt, etwas mit den verschwundenen Kindern zu tun zu haben, aber der auch diese Sensibilität hat, von der Sie gerade gesprochen haben, Herr Schredl. Also gibt es offenbar Menschen, die für bestimmte Träume empfänglich sind, wie eben Mara und dieser Dennis, oder?
Und wenn man es genau nimmt, auch für bestimmte Berufe nicht geeignet sind. Weil ich glaube, er war ja auch Soldat, oder?
Genau, und kam da überhaupt nicht klar, natürlich.
Ja, und es ist, ich meine, da hat ja die USA immer noch zu tun. Also die haben ein ganzes Krankenversorgungssystem für ihre Veterans, die im Vietnamkrieg gedient haben. Und heute weiß man, dass sich mehr Suizide ereignet haben von diesen Personen, als Tote im Vietnam gegeben hat.
Oh, Wahnsinn.
Und das finde ich schon. Ja, es ist tatsächlich, und diese sensiblen Personen, die haben in unserer Gesellschaft nicht so einen großen Raum wie eben die Leute, die sich durchsetzen und Ellenbogen haben. Und da gehört eben auch diese Figur dazu. Er hat ja Schwierigkeiten damit, sich wieder zu integrieren, weil er eben mit den negativen Erfahrungen, da hilft ihm keiner, damit umzugehen.
Es geht auch um
außer der Mara natürlich dann.
Genau, die auf seiner, sagen wir mal, Wellenlänge ist, auch eben eine sehr sensible Person. Und es geht auch um Intuition. Die Frage, die sich Mara nämlich stellt, war die Sache mit dem Mädchen nicht eher Intuition? Und war es nicht ihr schlafloser Zustand zwischen Wachen und Träumen, der sie dann schließlich zu dem geführt hat, was dann im Roman geschieht und was eben auch zur Rettung eines der Kinder führt? Und ihr nächstes Thema, also ihr nächstes Forschungsthema, sagt sich Mara, das wird sein Intuition und Träume. Wie hängt denn beides zusammen?
Im Roman hängt es so zusammen, dass Mara sich trotz allem, was ihr passiert ist, immer noch nicht sicher ist, ob das tatsächlich real war, ob sie wirklich prophetische Träume hat oder ob, genau wie sie es richtig beschrieben haben, sie ein sehr intuitiver Mensch ist. Es gibt ja zum Beispiel dieses Kapitel ganz am Anfang, das wir auch schon kurz angesprochen haben, wo sie unter anderem träumt, dass ihre Nachbarin fliegen kann. Und am nächsten Morgen wacht sie auf und die Nachbarin ist aus dem Fenster gesprungen. Und wenn ich Mara wäre, und ein kleiner Teil von mir ist ja Mara, weil sie aus meinem Gehirn kommt und ich meinem eigenen Gehirn ja nie entgehen kann beim Schreiben, dann würde ich mir, wenn sowas passieren würde, natürlich auch die Frage stellen, hast du denn an dieser Nachbarin etwas wahrgenommen, was dir unterschwellig gesagt hat, der geht's nicht gut, auf die müsste ich vielleicht besser Acht geben, mit der ist irgendwas und es kam in diesem Traum raus. Vielleicht hattest du sehr unterbewusst Angst, dass das so eine einsame alte Person ist, die sich irgendwann was antun könnte oder was auch immer. Und genauso geht's ihr auch. Sie versucht natürlich auch, diese Träume nach wie vor so ein bisschen zurecht rationalisieren und sie ist sich einfach nicht sicher.
Aber und es bleibt ja auch offen.
Es bleibt offen, sie ist sich selbst nicht sicher, aber zumindest ist sie am Ende des Romans so weit, dass sie da hinschauen möchte und das Thema bearbeiten und auch mal wissenschaftlich hingucken möchte.
Was übrigens auch offen bleibt, das ist noch ein anderes Thema, das Thema, ob Menschen nach ihrem Tod etwas zurücklassen. Und zwar geht es da um Räume, speziell um einen Raum in diesem Herrenhaus, in dem offenbar etwas zurückgelassen wurde. Was ist damit eigentlich genau gemeint? Also ist sowas, ich glaube, wir kennen sowas, wir kommen in einen Raum, oft sind es ja auch Kirchenräume, aber auch andere Räume, wo wir denken, hier spüren wir noch etwas oder hier war etwas. Gibt es dieses Phänomen, dass Räume etwas speichern können? Vermutlich kann man das wissenschaftlich nicht erklären, oder?
Also ich kann es wissenschaftlich nicht erklären. Ich habe es mir tatsächlich ausgedacht, weil ich es einen schönen Gedanken finde, weil ich das auch kenne, genau wie Sie, von Kirchen oder von bestimmten Orten in der Natur, Orten, die sehr alt sind, alten Kultstätten. Und ich habe das im Roman ein Stück weit etwas, was wir alle unterschwellig kennen, worüber wir vielleicht aber noch nie so viel nachgedacht haben, das habe ich massiv überhöht im Roman. Finde ich aber spannend nach wie vor. Und es gibt einen Erklärungsansatz von einem Wissenschaftler im Roman, der der Meinung ist, dass wir das irgendwann messen können, aber nur noch nicht so weit sind. Aber auch das entspringt meiner Fantasie.
Ja, das ist dieser Wissenschaftler, den Sie meinen, der daran forscht, dass man über KI möglicherweise später mal mit Verstorbenen in Kontakt treten kann. Es geht auch um das Thema Geister. Aber Herr Schredl, wie haben Sie das gelesen? Sie wollten gerade noch was dazu sagen.
Also es gibt ja ein paar Autoren. Also ich habe mich ja selbst auch mit dem Gebiet der Parapsychologie im Sinne von Warträumen beschäftigt. Es gibt tatsächlich Autoren. Einer, den ich in Erinnerung habe, ist der Rupert Sheldrake. Und der hat von morphogenetischen Feldern gesprochen. Und da ist tatsächlich so die Idee, und da gibt es ein paar Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, dass eben der Geist oder das Bewusstsein auch was bewirken kann da draußen. Und letztendlich ist es ja da aufgegriffen in dem Roman das Thema, dass eben, wenn man sich da konzentriert, dass da was übrig bleibt. Was da dran ist und ob man das jemals messen werden kann, das wird dann die Zukunft zeigen. Aber ich finde auch nochmal zurück zu dem Begriff der Intuition. Das ist ja auch was, was so auch die psychologische Forschung stark interessiert, ist ja, was nimmt der Mensch alles wahr, was nicht so direkt fassbar ist. Und das finde ich eine extrem spannende Frage und da hoffe ich mal, dass die Frau Lux da gute Forschung dazu macht. Weil früher hat man immer gedacht, ja, man muss es sehen oder man muss irgendwie das hören, aber heute weiß man, dass viel wahrgenommen wird. Ich habe mal eine ganz abgefahrene Studie gehört, da ging es um Tränen. Wenn jemand, also frische Tränen, das kann man im Experiment dann machen, da wird Aggression gehemmt, obwohl man die Tränen nicht riechen kann. Also man kann sie nicht riechen und im Experiment kommt man es ja auch nicht sehen, dass jemand weint. Und der Mensch hat viele Wahrnehmungen, die man heute noch nicht so richtig erklären kann. Und das ist ja das, was man mit der umgangssprachlichen Ausdruck Intuition bezeichnet.
Ich wollte Sie noch fragen nach der Arbeit im Labor konkret, Herr Schredl. Ich kann mir das immer nicht so recht vorstellen, weil, also wenn es um Träume geht, Sie sind ja angewiesen auf das, was Ihnen die Menschen erzählen, auf deren Erinnerung, das ist ja immer subjektiv. Und auf der anderen Seite, wenn jemand jetzt im Schlaflabor schläft, ist das ja eine andere Situation als zu Hause.
Ja, richtig. Also wenn Sie jetzt Träume erforschen wollen, dann gibt es verschiedene Methoden, wie Sie Träume erfassen. Nur ganz allgemein, also die Psychologie ist ja die Erforschung von subjektivem Erleben. Das heißt also, es muss subjektiv sein. Anders haben Sie gar keine Möglichkeit, daran zu kommen. Aber bei Träumen ist nicht so, dass wir uns auf Laborträume beschränken. Das heißt, was die Person träumt, wenn wir sie im Schlaflabor aufwecken. Weil wir wissen, dass diese Träume zu 20% mindestens vom Labor handeln. Und dann kann ich natürlich klar sagen, okay, das ist nicht das, was die Person standardmäßig zu Hause träumt, sondern wir verwenden eben auch gern Traumtagebücher. Auch meine eigenen Träume habe ich schon analysiert. Da sind jetzt inzwischen 18.000 zusammengekommen. Oder wir machen Umfragen. Das heißt, also wir gucken, wie geht es Ihnen mit Ihren Träumen? Was erleben Sie so? Wie häufig haben Sie schlechte Träume? Das heißt also, es gibt viele Methoden, die Person zu fragen, wie sie mit Träumen umgeht und was sie träumen. Und das ist auch wichtig, dass man alle verschiedenen Ansätze miteinander vergleicht, weil sonst wird man auf die dumme Idee kommen, auch das, was die Person im Labor träumt, ist das, was die standardmäßig träumen. Und das ist zum Beispiel halt verkehrt.
Frau Rabe, werden Sie sich denn weiter mit dem Thema befassen? Werden Sie Ihre Mara Lux weiter forschen lassen in einem nächsten Roman?
Habe ich aktuell nicht vor. Ich habe es noch nie so gemacht, dass ich eine Fortsetzung von irgendwas geschrieben hätte. Ich habe mich literarisch schon einem neuen Thema zugewandt, kann ich noch nicht verraten, aber befasse mich mit was anderem. Aber privat sind das alles Themen, die mich total interessieren. Ich habe mir gerade schon den Herrn Sheldrake notiert, den Herr Schredl genannt hat, und finde auch das Thema Intuition wahnsinnig interessant. Glaube aber übrigens auch jetzt, wo ich drüber spreche und drüber nachdenke, dass ich grundsätzlich immer sehr intuitive Hauptfiguren schreibe, wenn ich so über mein Werk nachdenke. Es scheint etwas zu sein, was unterschwellig schon lange geköchelt hat.
Und Herr Schredl, sind Träume, trotz allem, was die Forschung inzwischen schon weiß, immer noch ein gewisses Rätsel?
Ja, natürlich. Ich würde es jetzt nicht nur auf die Träume beschränken, also das Verstehen, wenn Sie das Gehirn angucken, als die für die Neurowissenschaftler, das ist ein Riesenrätsel. Aber das Bewusstsein, und Träume ist ja Bewusstsein während des Schlafes, das wird immer ein Rätsel bleiben und das macht die Sache ja auch so spannend. Ich meine, sonst wäre es ja langweilig, Traumforschung zu machen.
Schlaf ist ein Mysterium, heißt es im Roman an einer Stelle. Wie würden Sie sagen, Herr Schredl, sehen wir Schlaf oder welche Rolle spielt er in unserer Kultur?
Also dadurch, dass ich Psychologe bin, bin ich so ein bisschen, also das Bewusstsein, subjektives Erleben ist für mich immer komplexer als die Biologie. Schlaf, da wissen wir schon relativ viel. Aber die Kultur, wenn Sie die Kultur ansprechen, die hat natürlich einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und heute gibt es ja zum Beispiel Politiker oder Politikerinnen, die damit angeben, dass sie irgendwie nur 4 Stunden Schlaf brauchen. Und ein Kollege von mir hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die schlaflose Gesellschaft«. Heute ist ja der Schlaf so ein bisschen nicht so ganz en vogue oder in. Da ist das so, man will viel erleben und viel tun und möglichst wenig schlafen und Zeit vergeuden. Da gibt es glücklicherweise, gab es und gibt es andere Kulturen, die den Schlaf mehr wertschätzen.
Frau Rabe, was ist Schlaf für Sie?
Schlaf ist für mich wirklich, wirklich wichtig. Also ich finde diese, man nennt es glaube ich Hustle Culture, genau das, was Herr Schredl gerade auch ansprach, Menschen, die damit angeben, wie wenig sie schlafen. Wir wissen ja nun mal, wie wichtig Schlaf ist, wie gesund es für die mentale Hygiene auch ist. Ich habe das Gefühl, ich persönlich bin viel ungeduldiger mit mir und mit anderen. Ich bin nicht so fit im Kopf und auch emotional nicht so fit, wenn ich nicht gut geschlafen habe. Ich möchte nicht, dass die Menschen, die unsere Geschicke lenken, übermüdet sind und ungeduldig mit sich und anderen. Deswegen versuche auch ich, genügend Schlaf zu bekommen. Klappt nicht immer gut. Aber ich finde Schlaf was Aufregendes und ich freue mich, wenn ich abends im Bett liege und gespannt bin, ob ich mich am Morgen an das erinnern kann, was da nachts passiert ist mit mir.
Was wäre von Ihnen beiden einer der wichtigsten Tipps, um gut zu schlafen?
Ich habe 2. Einer ist schwer einzuhalten für mich persönlich und der andere leicht. Ein Tipp, der mir geholfen hat, war, möglichst zur selben Zeit jeden Tag ins Bett zu gehen und morgens aufzustehen. Das Wochenende zerschießt mir das natürlich immer so ein bisschen wie den meisten Leuten. Aber wenn ich mich da so ein bisschen dran halte, dann schlafe ich besser. Und das andere ist, ein weniger warmes Schlafzimmer zu haben. Ich habe tatsächlich lange den Fehler gemacht, das Schlafzimmer warm haben zu wollen. Es hat meinem Schlaf geschadet. Jetzt lasse ich die Heizung aus, mache das Fenster auf und schlafe besser.
Herr Schredl, raten Sie das Ihren Patientinnen und Patienten auch?
Also der regelmäßige Schlafwachrhythmus ist tatsächlich einer der Grundbausteine. Aus meiner Sicht ist es gerade bei uns der wichtigste Tipp ist, nennt es gern geistige Entspannung. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, es gibt diesen Begriff des Abschaltenkönnens. Das geht nicht, sondern das ist wichtig zu lernen, alle Gedanken, die vorhanden sind, entspannt zu beobachten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, eine ganz wichtige Fähigkeit, den Schlaf zu verbessern.
Schlaf und Träume, das war das Thema in der Reihe Literatur und Wissenschaft. Meine Gäste waren die Schriftstellerin Melanie Rabe und der Traumforscher und Leiter des Schlaflabors des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden nach Köln und nach Mannheim.
Dankeschön.
Am Mikrofon war Dorothea Westphal und das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Der Roman »Der längste Schlaf« ist bei Penguin erschienen und das neue Buch von Michael Schredl »Träume besser verstehen, eintauchen in die Kreativität der Nacht« als Book on Demand.